Wir schlafen im Kofferraum von unserem Auto. Man braucht nicht einen teuren Van oder ein Wohnmobil, sondern den normalen PKW genommen, Matratze rein und los.
Es klingt total wild, aber ich war jetzt nach den ersten Roadtrips einfach komplett überrascht, wie nett alle Menschen sind. Und gerade wenn man halt irgendwo im Auto sitzt und frühstückt, passiert es halt schon öfters, Leute vorbeilaufen und anfangen mit einem zu quatschen. Das ist echt schön irgendwie. Dann läuft da halt einfach so ein Bär lang. Ich hatte da, weil wir so weit weg waren, noch mein Fenster unten, weil ich unbedingt ein Foto machen wollte. Der hat sich dann zu uns umgedreht und ich habe halt sofort angefangen, dieses Fenster hochzumachen.
Der ist auf uns losgerannt.
Ja, und dann stand er einfach direkt neben der Beifahrerseite.
Und ist auf zwei Beine gegangen. Da wird ja anders.
In meinem Leben ist dieses Fenster noch nie so langsam gegangen.
Wie reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen. Wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Kofferraum auf, Matratze rein und los geht's. So einfach, flexibel und günstig kann ein Ausflug oder sogar ein ganzer Jahresurlaub sein, sagen zumindest meine heutigen Gäste, Madeleine und Sophia. Die beiden reisen einfach mit dem, was sie haben, einem kleinen roten PKW, einer minimalen Ausstattung und 30 Urlaubstagen. Einmal im Monat sind sie am Wochenende unterwegs und ihr Auto ist für sie dabei sowohl Fortbewegungsmittel als auch Hotel und bringt die beiden seit vielen Jahren in die schönsten Ecken Deutschlands und Europas. Madeleine und Sophia erzählen in dieser Folge, wie sie auf diese ganz besondere Reiseform gekommen sind, wie sie sich in ihrem Auto bequem machen, aber auch mit welchen Herausforderungen sie es beim Carcamping immer wieder zu tun haben. Und die beiden nehmen uns mit auf ihren ersten langen Roadtrip im Auto. 3 Wochen durch Ost- und Südeuropa, inklusive Begegnung mit Braunbären. Und sie geben auch Tipps für euren nächsten Ausflug hier bei uns in Deutschland. Bis zum Ende der Folge dran zu bleiben lohnt sich übrigens, denn dann gibt's was ganz Besonderes für einen schaurig schönen Roadtrip abzustauben. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Das ist Wie reist du mit den Roadbunnies, Madeleine und Sophia.
Wir fragen uns, was du uns jetzt gleich fragen wirst.
Wirklich? Seid ihr aufgeregt?
Ganz aufgeregt. Ein bisschen.
Gut, dann legen wir los. Die erste Frage ist ganz einfach. Schön, dass ihr da seid erstmal.
Danke.
Danke.
Schön, dass wir eingeladen wurden.
Wo erwische ich euch gerade?
Wir sind gerade in Düsseldorf bei mir zu Hause.
Die Hörerinnen und Hörer sehen euch nicht. Selbst wenn sie euch sehen würden, wären sie genauso verwirrt wie ich, weil ihr seht euch tatsächlich ja auch ziemlich ähnlich. Sagt mal bitte kurz, wer ihr seid und wo euer Zuhause ist.
Genau, ich bin Sophia, mein Zuhause ist in Düsseldorf.
Genau, und ich bin Madeleine und eigentlich dürfte ich das jetzt so gar nicht sagen, aber ich wohne in Köln und trotzdem sind wir beste Freunde tatsächlich. Es funktioniert.
Wie geht denn sowas?
Wir sind zugezogene beide, das ist der Vorteil.
Okay, da ist das Herz noch nicht so vorbelastet.
Ja, aber Köln ist schon schöner.
Ja, Düsseldorf ist aber die schönere Stadt.
Das stimmt.
Die Menschen Köln, aber die Stadt an sich ist Düsseldorf schöner.
Ich höre Einigkeit, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wollte euch schon unterbrechen, ich wollte hier schon Streitschlichtung irgendwie machen, aber gut, ihr seid euch da relativ einig. Wie habt ihr euch kennengelernt? Lasst uns euch mal kurz ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir über eure wundervolle Reiseform sprechen.
Ja, wir haben uns tatsächlich vor, ich glaube, 8 Jahren waren es jetzt.
8 Jahre mittlerweile.
Vor 8 Jahren kennengelernt und haben zusammen auf Mallorca Kinderanimationen gemacht. Sophia kam dann damals mit bei mir ins Team. Ich war schon einen Monat da.
Geil.
Und ja, dann war sie auf einmal da und dann haben wir uns wirklich unser gesamtes Leben geteilt. Also ja. Es hat angefangen mit Arbeit halt den kompletten Tag. Dann haben wir aber auch in der Freizeit was zusammen gemacht. Wir haben uns ein Schlafzimmer geteilt. Also wir haben wirklich 24/7 miteinander verbracht. Und das war irgendwie so ein bisschen der Anfang der Freundschaft.
Nicht gesucht, aber gefunden.
Definitiv. Und dann wirklich 4 Monate 24/7 aufeinander gehockt quasi.
Wow. Ja.
Es verbindet.
Das macht ihr ja heute auch noch sehr gerne.
Ja.
Wenn wir hier im Podcast über Reiseformen sprechen, dann sind die meistens ziemlich außergewöhnlich und gar nicht mal so leicht nachzumachen. Wir hatten hier schon Michel Marzin in der letzten Folge. Der hat sich einen Doppeldeckerbus ausgebaut und fährt damit durch Europa. Das hat natürlich viel Vorbereitung und auch viel Geld gekostet. Christoph Förster ist mit seinem Sub auf die Zugspitze raufgeklettert und dann bis nach Sylt gepaddelt. Die Schwestern Hanna und Greta, die ihr Fahrrad packen und vom Ruhrgebiet bis nach Afrika fahren. Alles jetzt nicht so leicht nachzumachen. Das Schöne bei euch beiden ist, eure Reiseform ist ziemlich besonders und für fast alle umsetzbar, würde ich mal sagen.
Erzählt ihr beide mal, wie reist ihr am liebsten?
Wir schlafen im Kofferraum von unserem Auto. Ganz einfach, kein Ausbau, nichts. Man braucht nicht einen teuren Van oder ein Wohnmobil, sondern den normalen PKW genommen, Matratze rein und los.
Wahnsinn. Wie lange macht ihr das schon und vor allem wie oft? Das klingt ja jetzt auch nach etwas, da würde ich schon wieder ins Planen kommen.
Tatsächlich machen wir das jetzt seit 4 Jahren fast.
Ja, 3,5, fast 4.
Genau, und haben uns dann ganz am Anfang gesagt, ey, es ist wirklich gar nicht schwer, irgendwie sich einmal im Monat so ein Wochenende zu nehmen. Und haben uns dann gesagt, okay, wir machen jetzt einmal im Monat, planen wir so einen Wochenendtrip auch dann halt durch Deutschland, weil so weit kommt man am Wochenende ja nicht. Und machen das jetzt einmal im Monat, weil so ein Wochenende hat ja jeder irgendwann mal.
Ja. Wie ist die Idee entstanden, wenn ihr sagt, ihr habt euch auf Mallorca kennengelernt, die Freundschaft hat sich entwickelt? Wie kommt man dann auf die Idee, hey, lass mal einmal im Monat zusammen einen Roadtrip starten?
Wir sind ein paar Jahre dann durch Deutschland durch hin und her gezogen, immer aneinander vorbei. Irgendwann hatten wir es dann aber, dass wir beide dann im Rheinland gewohnt haben. Und es war Corona-Zeit, sprich, es war eh nicht so viel zu tun. Ich hätte eigentlich fast geheiratet, hatte also Zeit für Flitterwochen und habe dann Madeleine gefragt, was sie denn vorhat so im Juli für eine Woche.
Ja, und bei mir war das Ding, ich wollte unbedingt nach Frankreich so einen Roadtrip machen. Das Problem war einfach, dass ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Führerschein hatte. Und dementsprechend hat sich das ganz gut ergänzt, weil Sophia hatte Zeit und einen Führerschein. Ich hatte einen Plan, was ich sehen wollte und eine Idee. Und dann haben wir uns unser erstes Auto damals gemietet, eine Matratze reingemacht und sind dann einfach losgefahren. Das war so unser erster Roadtrip und das war halt echt ganz cool. Aber sich jetzt für 2 Wochen oder eine Woche mal so ein Auto mieten, ist halt jetzt auch nicht so das Ding, was man dann auch wirklich jeden Monat machen könnte.
Klar.
Und dann haben wir es irgendwann mit Sophia Skoda Fabia einfach ausprobiert. War zwar ein bisschen kleiner, aber wo ein Wille, da auch ein Weg, ne?
Und wir haben trotzdem im Skoda Fabia eine Liegefläche von 1,70 Meter. Das darf man auch nicht vergessen.
Da müssen wir drüber sprechen. Beschreibt mal euer Auto. Also viele Reiseideen, die scheitern ja schon, bevor es überhaupt losgeht, weil wir immer viel zu kompliziert denken. Genau das, was ihr sagt. Ich brauche für mein Auto ja erstmal ein Dachzelt. Das ist total teuer. Wie soll ich da rankommen? Oder ich brauche ein Wohnmobil, einen Camper, bis ich los bin. Ich habe mir ja erst einen Camper geholt, hat aber 10 Jahre gedauert, weil ich erstmal sparen musste.
Ja, absolut.
Wie sieht euer Auto aus? Beschreib's mal ein bisschen.
Bei uns war es so, wir wollten eigentlich zelten gehen und hatten dementsprechend eigentlich eher Equipment dabei, um zelten zu gehen, wurden dann aber leider von ein bisschen Sturm und Wasser, Unmengen Wasser, überrascht und haben uns deswegen gedacht, okay, wir müssen irgendwie in diesem Auto schlafen. Haben uns dementsprechend dann erstmal wirklich mit so einer aufblasbaren Luftmatratze irgendwie in dieses Auto gelegt, Sitze umgeklappt und Luftmatratze drüber. Es war alles ein bisschen sehr unbequem und haben gesagt, hat ja halbwegs funktioniert, kann man mal besser machen und sind jetzt so weit, dass wir wirklich die Sitze umklappen, mittlerweile mit Polstern arbeiten, dass wir wirklich eine komplett ebene Liegenfläche haben. Darüber kommen dann Isomatten, die sind ein bisschen härter, da merkst du dann auch nicht, wo der Sitz endet und wo der nächste Rucksack anfängt.
Mhm. Ja, aber es hat sich mit der Zeit wirklich so entwickelt, so nach dem ersten Versuch, der halt wirklich mit unfassbar viel Wasser geendet hat. Es hätte halt nicht schlimmer werden können. Bei jedem Roadtrip haben wir irgendwas gelernt und das dann wieder beim nächsten benutzt. Und so entwickelt man sich dann, glaube ich, auch einfach weiter.
Ja, absolut. Ich bin auch gestartet mit einem Opel Astra Kombi, aber der ist hinten einfach unfassbar. Das ist ein Haus. Also
ist lang auch.
Genau, der ist unfassbar lang und da konntest du auch mit einfachsten Mitteln, du hast auch eine ebene Liegefläche, wenn du die Sitze umklappst und hast eben nicht diese Schräge, die manche Sitze ja von alleine machen. Da habe ich mich auch gewundert, wie schnell man aus einem Auto eine Wohnung macht, die tatsächlich ja nichts mit ich übernachte hier mal mit zusammengebissenen Zehen, sondern es ist wirklich auch extrem gemütlich.
Ja, voll.
Ja. Wie sieht eure Ausstattung aus? Ihr habt das gerade schon beschrieben, ihr habt dazugelernt, ihr macht das schon seit einigen Jahren. Was habt ihr dabei?
Boah, es hat sich jetzt über die Jahre, es ist echt ein bisschen mehr geworden, aber so an Grundausstattung halt immer noch diese 2 Isomatten, die halt echt großartig sind, einfach auch seit Jahren benutzen wir die, dann haben wir so relativ günstige, so 20 Grad, 15, 20 Grad 15, Schlafsäcke.
Ja. Bettlaken, damit man nicht rutscht mit den Schlafsäcken auf der Isomatte, das ist nämlich richtig unangenehm.
Richtig.
Lichterkette.
Ja, stimmt, Lichterkette ist ganz wichtig.
2 Campingkocher, ja, man muss ja auch was essen.
ganz am Anfang, die ersten zwei Roadtrips haben wir komplett ohne Campingkocher gemacht tatsächlich. Also haben wir dann wirklich, dann gab's Schnitten.
Ja.
Es geht ja für ein Wochenende auch mal. Aber man möchte ja mit der Zeit auch mal ein bisschen aufwendigere Sachen machen wahrscheinlich. So kenne ich es vom Camping. Ja. Es müssen ja nicht immer die Ravioli sein.
Nee, wir sehen da tatsächlich auch immer eine sehr starke Herausforderung drin, sämtliche krassen Rezepte irgendwie auf einem kleinen Campingkocher zu machen. Also egal, ob es Kaiserschmarrn oder Ofenkäse ist.
Pfannenpizza kann ich auch sehr empfehlen. Mache ich sehr gerne.
Flammkuchen machen wir auch gerne. Lasagne. Also Lasagne.
Lasagne, okay, das habe ich noch nicht hingekriegt.
Das ist geil.
Wir sind da recht kreativ.
Ach schön, ja, man wird kreativ mit der Zeit. Was ja den Van unterscheidet vom Auto, ist ja ganz klar nicht nur der Platz, sondern vor allem auch die Bequemlichkeit, was zum Beispiel Wasser angeht. Wie macht ihr das? Große Frage mit dem Duschen, wenn man mal länger unterwegs ist, oder auch mit dem Strom. Dieses ganze Thema autark stehen, was ja bei den meisten scheitert am Strom und am Wasser. Wie geht ihr damit um?
Also ganz am Anfang, also jetzt haben wir mittlerweile auch so eine kleine Strombox, Strombatterie mit dabei. Das heißt, wir können auch unterwegs laden. Wir können die auch mit einem Solarpanel, so einem zusammenklappbaren laden. Ganz am Anfang hatten wir das nicht. Dann haben wir halt gesagt, okay, nach 3-4 Nächten fahren wir auf den Campingplatz. Haben da geschaut, dass wir es wirklich so planen, dass wir immer mal Campingplatz dazwischen haben. Mhm. Einmal alles laden, uns einmal duschen. Und mittlerweile haben wir aber auch so eine kleine Dusche quasi mit drin, so eine kleine Box. Und dann haben wir da Waschbecken und Dusche quasi drin. Mhm. Und können da so 1-2 Tage mit Geschirr waschen, können damit duschen, Haare waschen auch, wenn wir uns gut anstellen. Aber muss man halt dann immer ganz gut planen mit Frischwasser und allem.
Ja.
Aber im Endeffekt
klappt's gut. Ja, also probiert. Und ansonsten, wir haben einen Kanister, so mit 5 Liter quasi, den wir immer zu Hause voll machen. Und ansonsten unzählige Flaschen, so 1 Liter Flaschen, Trinkflaschen, die wir einfach zu Hause mal mit Leitungswasser voll machen, mit auf den Roadtrip nehmen. Gerade als wir das Waschbecken quasi noch nicht hatten und ein Wochenende weg waren, hat das eigentlich immer meist gepasst.
Und wenn nicht, nutzt man die Pfandflaschen, die vorne sowieso im Fußraum seit 3
ja, genau.
Jahren rumliegen.
Ja, und sonst, keine Ahnung, haben wir auch mal so Raststätten-Duschen ausprobiert und die sind echt gar nicht so blöd, wie man denkt.
Das ging voll klar, 4 Euro, ja. Und du hattest wirklich so ein ganzes Badezimmer für dich. Also
ich mach das auch. Habt ihr besondere Jobs, besondere Lebensformen, die jetzt von der klassischen Variante abweichen, oder passen eure Reisen tatsächlich in so einen ganz klassischen Alltag rein?
Definitiv, also wir arbeiten beide, haben einen festen, normalen Job, Vollzeit, gut, keinen Schichtdienst, also wirklich Büroarbeiten. Ich arbeite beim Reiseveranstalter, habe also die Tourismusschiene, Madeleine ist Social Media Managerin, arbeitet bei einer Agentur. Also dementsprechend erklärt das auch so ein bisschen diesen Instagram-Account von uns. Aber dadurch, wir machen halt unsere Reisen meistens am Wochenende oder am verlängerten Wochenende, wenn dann Feiertag ist, oder halt ganz normal Urlaub nehmen und dann 2 oder 3 Wochen halt mal eine größere Reise.
Ja, da würde ich ja gleich gerne nochmal genauer drüber sprechen, über die letzte große Reise. Erstmal noch die Frage zu den Finanzen. Es ist ja auch eine so eine Sache, die uns sehr häufig von größeren Roadtrips oder auch kleineren Roadtrips, wie ihr sie macht, abhält. Einmal im Monat, das klingt jetzt erstmal ziemlich aufwendig und teuer. Ist es das denn?
Ich würde sagen nicht, weil zu Hause kochst du auch. Also das ist kein großer Unterschied. Und ob du zu Hause jetzt ins Kino gehst und dafür 20 Euro ausgibst oder für ein bisschen Sprit und dafür dir irgendwas in der Natur anschaust.
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, ob wir gesagt haben, okay, wir fahren jetzt irgendwie nach Niedersachsen oder nach Schleswig-Holstein und sind dann am Meer. Und das Einzige, was wir uns da vielleicht mal gekauft haben, jetzt abgesehen vom Sprit, war mal ein Fischbrötchen. Den Rest kochen wir komplett selbst. Oder ob wir sagen, okay, wir fahren nach Holland, sind dann einen Abend auch mal in Amsterdam essen oder so. Dann ist man preislich halt wieder in einer komplett anderen Ebene. Aber genauso wie jeder, glaube ich, überlegt, was er so am Wochenende macht, machen wir es dann bei den Roadtrips am Ende auch. Und wenn das ein Roadtrip voller Wanderungen ist, bezahlen wir halt nichts.
Ja.
Also dementsprechend ist es wirklich nur der Sprit und das Essen, was wir so oder so fürs Wochenende einkaufen würden. Und dementsprechend macht das finanziell keinen großen Unterschied am Ende. Man hat halt trotzdem einfach mehr gesehen, wirklich.
Ja, bisschen haben wir schon kennengelernt, die Reiseform. Was ist für euch das Besondere, das Schöne daran? Warum macht ihr es immer wieder?
Die Freiheit.
Keine Ahnung, auch so ein bisschen das Abenteuer. Also wir machen das ja auch im Winter. Und wenn man dann so -10 Grad und dann auf einmal so ein bisschen survival-mäßig überlegen muss, so ja, wie muss ich mich jetzt am besten anziehen, damit ich nachts nicht friere, weil Standheizung haben wir halt einfach nicht. Das macht irgendwie auch Spaß.
Voll,
also so Herausforderungen, so finden wir jetzt den schönsten Platz, wo wir stehen können. und wird irgendwie die Wanderung zum Sonnenaufgang dann wirklich cool. Und das ist immer so dieser Drang, irgendwas zu erleben, den man dann irgendwie mit dem Ganzen noch mit kombiniert und das wirklich da ein ganzes Wochenende
voll,
hat
voll.
Wahrscheinlich. Ja.
Also ich finde, zum einen hat es einfach so diesen Vorteil, man hat irgendwo etwas gelesen, da und da ist es schön. Also zum Beispiel jetzt auch Griechenland, Meteora-Klöster, die sind unfassbar schön und wir wollten dahin. Normalerweise, wenn du aber irgendwie hinreist, musst du gucken, wo übernachte ich? Es ist meistens teuer, wie komme ich dahin? Sind die Flüge günstig? Und. Wir können einfach, hey, es ist schön, lass mal hinfahren. Dann schläfst du da in der Nähe und kannst es dir einfach angucken zu jeder Tages- und Nachtzeit, wie du es gerade planen möchtest, ohne auf irgendwas anderes angewiesen zu sein.
Ja. Ja, ich vergleiche das gerade im Kopf, weil ich bin Wohnmobilfahrerin und denke mir, oh Gott, wie würde ich zu diesen Klöstern da hochkommen? Da geht's ja schon los, ne? Die PS reichen gar nicht aus. Wo stelle ich mich da hin? Ich darf da auf gar keinen Fall stehen und schlafen. Ich werde ja überall wieder weggeschickt. Also ich stelle mir das mit dem PKW deutlich flexibler und einfacher vor.
Ja. Voll. Also wir haben auch viele Wohnmobile da gesehen. Es waren einige unterwegs, aber dann gab's halt auch die ganz krassen mit Motorrädern. Und zählt dann am Ende.
Wow.
Und wir so als Zwischending dann am Ende. Aber ja, also mit dem PKW ist es nochmal ein bisschen einfacher. Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass wir mehr Möglichkeiten einfach so haben. Klar, wir sparen dann am Ende woanders. Einfach irgendwo dann doch im Komfort. Wenn es regnet, ist es blöd. Ganz einfach. Aber dafür haben wir da dann den großen Vorteil, dass wir einfach uns um die PS keine Sorgen machen.
Ja, wenn man genug Geld hat, muss man das beim Wohnmobil auch nicht. Aber zu den Menschen zähle ich mich jetzt gerade mal nicht.
Ja, wir auch nicht.
Ihr habt das gerade schon angesprochen, bei Regen ist einfach blöd. Was sind für euch die größten Herausforderungen bei dieser Reiseform?
Das ist eine gute Frage. Also klar, Regen ja, auf jeden Fall, oder wirklich so generell so sehr, sehr schlechtes Wetter. Also wir hatten teilweise schon Wetter, wo wir unfassbar krass starken Wind hatten.
Das ist das Mieseste.
Und da ist dann eher das Problem, dass wir halt nicht kochen können. Also dann gab's halt immer noch klassisch wie damals, Campingkocher war egal, dann gibt's halt Schnitten, dann gibt's Brot und Dip. Das war's, weil wenn der Wind so super stark ist und das Wetter in der Hinsicht halt super schlecht ist, dann haben wir echt ein bisschen verloren einfach.
Ja.
Weil genug Windschutz haben wir nicht und im Auto mit Campingkocher
auf gar keinen Fall.
Ja, dementsprechend das, also mit Regen am Ende kann man sich immer noch eine Plane spannen oder kann sich irgendwie einen Platz suchen mit irgendwas, einem überdeckten Picknicktisch oder so.
Da sind wir wieder bei deinen Herausforderungen, ist teilweise dann auch ganz witzig, weil dann überlegst du wirklich, okay, wie kriege ich es hin, irgendwie möglichst nicht nass zu werden und zu kochen. Dann werden die Türen aufgeklappt, darüber der Regenschirm gehalten und dann kocht man dazwischen oder so. Aber gerade auch, wenn es irgendwie darum geht, das Auto umzubauen, wir können ja unseren Schlafplatz quasi nicht durchgehend halten. Während wir fahren, muss unser Gepäck quasi nach hinten auf unser Bett und wenn wir schlafen, muss unser Gepäck nach vorne. Bedeutet, wenn es regnet und windig ist, müssen wir irgendwie gucken, wie kriegen wir das Ganze umgebaut, ohne dass das Auto von innen komplett nass wird.
Ja.
Ja.
Ist dann ein bisschen schwierig. Aber haben wir auch schon hinbekommen.
Ja, ich stelle mir den Platz immer noch so ein bisschen schwierig vor. Wie ist das für euch? Wie nehmt ihr das wahr? Boah, wenn ich da zu zweit im Auto, 3 Wochen am Stück, geht ihr euch nicht mal auf die Nerven?
Nein, nee, tatsächlich nicht. Also das ist auch wirklich krass. Wir haben uns irgendwie noch nie gestritten oder sind uns auch noch nie wirklich krass auf die Nerven gegangen, würde ich jetzt mal behaupten.
Nö.
Und das ist halt einfach... Weiß ich, ich glaube, da muss man auch irgendwie so ein bisschen Typ für sein.
Ja, definitiv.
Und auch so ein bisschen am Ende Verständnis für manche Situationen haben, weil wir beide halt wirklich so, keine Ahnung, wenn uns gerade was stört, sprechen wir es aus, die andere hört zu und dann war es das halt einfach. Dann so glaube ich, gehen wir vielen brenzligen Situationen, was die Freundschaft angeht, aus dem Weg. Und auch gerade bei 3 Wochen so im Auto, wir sind halt trotzdem die meiste Zeit ja draußen. Das darf man nicht vergessen. Also am Ende sind wir im Auto, wenn wir Auto fahren, da hat jeder seinen Platz wieder vorne. Oder wenn wir abends schlafen. Und den Rest des Tages verbringen wir halt komplett draußen, ob es am Strand ist, auf Wanderungen oder, keine Ahnung, uns irgendeine Stadt anschauen. Und dementsprechend wirkt das, glaube ich, am Anfang mit dem Platz immer ein bisschen krasser, als es ist. Klar, man muss gucken, alles hat irgendwo seinen Platz im Auto und alles muss irgendwo seine Ordnung haben, weil sonst wird ganz schnell großes Chaos. Und ich glaube, wie jeder in seiner Wohnung, haben wir auch manchmal so einen kleinen Rappel zwischendurch, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt alles komplett ordentlich aufbauen, sonst kriegen wir das hier gerade nicht mehr hin. Dann machen wir das 10 Minuten und dann ist aber auch wieder
gut. Genau. Ja. Dadurch, dass wir das einfach schon so ein eingespieltes Team sind, wissen wir halt auch einfach, wo was zu sein hat. Also da ist einfach unterm Fahrersitz ist der Schuhschrank, da hast du dann die Schuhe, die hinkommen, unterm Beifahrersitz kommen die Getränke hin und jeder weiß irgendwie, wo was hingehört, ohne dass viel geredet werden muss. Und da kann man dann eigentlich auch auf kleinstem Platz wirklich echt einiges so mitnehmen.
Gibt ja auch nicht viele Möglichkeiten, wo es sein könnte. Ich liebe das immer, wenn ich im Wohnmobil was verliere. Und denke ich immer, ja gut, es ist ja anders als in der Wohnung. Ja, das es kann ja gar nicht weit sein. Das viele Möglichkeiten gibt es nicht.
Aber wir haben schon wirklich viel in diesem Auto verloren.
Ja.
Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also wir haben schon teilweise tagelang unsere Erdnussbutter gesucht letztes Jahr. Das weiß ich noch ganz genau.
Ja.
Die war einfach in so einem Zwischenfach zwischen den beiden Vordersitzen. Da haben wir einfach nicht mehr dran gedacht, dass wir die irgendwie...
Da war das so schlau.
Ja, weil es cool ist da. Und es hatte alles so seinen Sinn. Wir haben die tagelang gesucht, haben uns irgendwann neue, glaube ich, sogar gekauft. Weil einfach so, keine Ahnung, war dann halt weg.
Und am Ende der Reise, ach, da!
Irgendwann hat man es gerochen, wo sie war.
Zum Glück nicht.
Apropos, ich stelle mir das ja extrem schwierig vor, vor allem mit Hitze und Kälte. Ihr habt es gerade auch schon angesprochen. Wenn es denn mal sehr, sehr kalt ist, lasst uns die beiden Sachen mal durchgehen. Was habt ihr für Tipps bei Kälte? Was macht ihr da?
Das Kälteste, was wir je hatten, war minus 14 Grad. Auch da, wir haben es als Herausforderung gesehen. Also wir machen nichts einfach unüberlegt. Wir lesen uns schon vorher ein, worauf man achten sollte. Das ist auf jeden Fall wichtig. Bei minus 14 Grad hatten wir halt wirklich alles an Decken mitgefühlt. Also wir haben halt wirklich, unsere Schlafsäcke sind halt nicht für Minusgrade ausgelegt. Dementsprechend hatten wir dazu noch eine normale Bettdecke vom Bett quasi mit. Nochmal mit Biberbettwäsche, hält dann nochmal extra warm. Thermokleidung an, Kuschelsocken. Wichtig ist, dass gerade die Füße und der Kopf warm bleiben. Also Mütze auf und dann halt nochmal wirklich so ein Hoodie mit Kapuze drüber. Dann kann die Mütze auch nicht im Schlaf irgendwie abhanden kommen. Wichtig ist, dass die Fenster isoliert werden. Wir haben da so Isoliervorhänge. Das ist sowohl im Sommer als auch im Winter praktisch. Halt, die Wärme kommt nicht so direkt rein und aber auch die Kälte nicht.
Wärmflaschen. Ist auch immer. Also wir hatten echt dann immer abends noch Wasser aufgekocht, haben das dann in unsere Wärmflaschen verteilt. Und dann ist jeder mit so einer Wärmflasche so unterm Hoodie halt einfach in den Schlafsack gegangen, weil der dann den Körper ganz gut warm gehalten hat, wirklich. Ja. Teilweise haben wir dann ausprobiert, ob es einen Unterschied macht, wenn wir solche Rückenwärmepflaster auf dem Rücken haben, ob die noch wärmen oder so. Ja, man geht irgendwann jede Möglichkeit einfach durch und probiert sich dann aus. Ich weiß nicht, also die waren schon nice warm.
Also dadurch, dass wir die Nacht halt auch nicht gefroren haben, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, wahrscheinlich die Mischung aus allem, aber ja, es hat funktioniert.
Und wenn es denn dann mal zu warm ist, gerade das stelle ich mir im Auto vor, das kocht ja richtig hoch.
Ja, das wird auch wirklich eklig.
Das ist eklig, ja. Ja, wir schauen halt tatsächlich immer, wenn es wirklich warm ist, wo schlafen wir. Also wir hatten schon, dass wir eine Nacht mitten in Zagreb oder in Barcelona standen und uns gedacht haben, was tun wir hier eigentlich gerade? Es war einfach nur eklig, weil da kannst du jetzt die Fenster auch nicht so weit runter machen. Deswegen wird meistens geschaut, dass wenn wir wirklich in warmen Regionen sind, dass wir irgendwo in der Natur stehen, entweder in den Bergen oder am Meer, da kühlt es sich nachts erstens ab und zweitens kann man da auch das Fenster meist weiter runter machen oder sogar mit offenem Kofferraum schlafen, je nach Schlafspot, auch nur, ob man sich wirklich wohlfühlt und wenn noch andere Menschen da sind etc. Dadurch weht dann echt eine gute Brise durchs Auto.
Und auch gerade bei so Sommer-Roadtrips, wir gehen halt wirklich erst ins Bett, wenn es wirklich dunkel ist, weil wir meistens Sonnenuntergang noch irgendwo schauen. Und wir stehen auch meistens dann zum Sonnenaufgang wieder auf. Das heißt, dieser Morgen, wenn so, wie man sich das immer vorstellt, so die Sonne prallt komplett aufs Auto und das ganze Auto wird halt warm und das passiert super schnell.
Da sind wir schon im Meer und am Yoga gemacht.
Also das passiert halt nicht oft, weil es halt einfach super unangenehm und gefährlich wird dann. Ich glaube, da muss man sich dann ein bisschen drauf einstellen. Und wenn man irgendwie ausschlafen will, dann einfach morgens irgendwie aufwachen, Kofferraum aufmachen und noch ein bisschen schlummern, damit erstmal ein bisschen frische Luft reinkommt. Das hilft ja dann auch schon mal.
Ja.
Was mir da noch einfällt, sind die Lebensmittel. Also da habe ich im Wohnmobil natürlich den großen Luxus eines Kühlschranks. Gerade wenn es sich so hoch kocht. Wie geht ihr damit um?
Da bist du Experte.
Wir haben eine Kühlbox, die wird quasi per Zigarettenanzünder betrieben, wenn wir Auto fahren. Also dementsprechend haben wir da zumindest dadurch, dass wir meist so 4 bis 5 Stunden fahren pro Tag, sind wir da auf jeden Fall schon mal 5 Stunden, dass sie gut durchgekühlt wird. Wir versuchen, auf tierische Produkte so gut es geht zu verzichten, einfach aufgrund der Haltbarkeit. Wenn, haben wir zumindest nur vegetarische Produkte dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen sicherer, was diese ganze Salmonellengeschichte angeht. Und dann haben wir glücklicherweise mittlerweile diese Strombox. Das bedeutet, es wird immer ganz genau geschaut, wie viel Strom hat unsere Strombox noch. Wir fahren erstmal unsere 5 Stunden Auto, machen unsere Kühlbox kühl. Dann wird die Kühlbox an die Strombox umgeschlossen, wenn wir irgendwo stehen, so dass die weiterhin kühl halten kann. Sobald es irgendwie abends langsam nur etwas kühler wird, wird alles ausgestöpselt, so dass nachts wirklich nichts gekühlt ist. Es hält sich aber relativ gut. Also ich würde behaupten, dass wenn man dann am nächsten Morgen erstmal direkt wieder was anmacht und halt auch versucht, im Schatten möglichst oft zu stehen, ist uns bisher jetzt noch nichts irgendwie krass verschimmelt oder so.
Ja. Ja, und dann ist es auch gerade, also bei so einem Wochenende ist ja nicht ganz so viel Planung erforderlich, es sei denn, man hat jetzt ein Wochenende mit 35 Grad oder so. Bei so einem 3-Wochen-Roadtrip ist es dann schon so, dass Sophia einen kompletten Essensplan, Einkaufsplan macht, auch immer danach, okay, wir kaufen so viel es geht in Deutschland ein, aber eher Produkte, die halt gar nicht verderblich sind, sowas wie Nudeln, Pipapo. Und Sophia dann für die ersten Tage immer einen Plan macht und dann teilweise immer noch auf Listen wirklich draufgeschrieben habt, okay, in Rumänien brauchen wir dann Salat, Gurke und das noch aus dem Supermarkt, weil das konnten wir ja vorher nicht holen, dann brauchen wir die Gurke nämlich übermorgen noch und bis dahin hält die dann. Und so war es halt.
Also das klingt, als wäre ich voll der Freak. Ja,
ihr seid schon aufeinander eingespielt, merke ich, und da steckt auch sehr viel System dahinter.
Ja, es gibt halt immer so eine Liste, also bei diesen großen Roadtrips, was kochen wir alles? Und dann wird wirklich geguckt, okay, wenn am Morgen Nudeln Bolognese gekocht wird, wird am nächsten Tag quasi die Bolognese-Soße genommen, um damit Chili zu machen oder so Geschichten. Also, dass die Rezepte quasi immer miteinander das nutzen, was das andere Rezept quasi noch so übergelassen hat an Zutaten.
Klappt. Dann lass uns doch mal auf euren letzten Trip gucken. Ihr wart ja immer so Wochenendtrips unterwegs, habt ihr erzählt, zuletzt jetzt das erste Mal auch so richtig lange. Da habt ihr dann den 3-Wochen-Trip gemacht. Lass uns mal darüber sprechen, was ist, wenn man nicht nur von einer Auszeit im Auto in Anführungsstrichen spricht, sondern auch vom Urlaub im Auto ja tatsächlich, den Jahresurlaub im Auto verbringt. Ihr seid knapp über 7000 Kilometer durch 8 Länder gefahren in 24 Tagen. Wohin ging's? Nehmt uns da mal mit.
Was die Route gefahren.
Wir sind natürlich von zu Hause aus gestartet, sind noch kurz bei Madeleine in der Heimat in Sachsen vorbeigefahren und von dort aus dann rüber nach Tschechien. Tschechien war quasi das erste Land, was wir gemacht haben, haben wir recht schnell durchquert, sind von dort aus kurz in die Slowakei, einmal Bratislava Hallo gesagt und dann nach Ungarn. Dann ging es nach Rumänien, da waren wir ein bisschen länger. Ich glaube, 4 oder 5 Tage. Da sind wir wirklich einmal komplett quer durch Rumänien gefahren, um dann weiter nach Bulgarien ans Schwarze Meer zu fahren. Von Bulgarien aus ging es dann nach Griechenland. Da hatten wir dann eine ganze Woche auf dem griechischen Festland. Und von da aus ging es dann mit der Fähre rüber nach Italien. Da sind wir doch mal schön ein bisschen slalommäßig durch Italien gefahren, hauptsächlich aber die Ostküste. Und genau, dann nochmal kurz Österreich Hallo gesagt und wieder zurück nach Deutschland rein.
Wow, das klingt nach einem richtigen Roadtrip, wie man ihn dann auch ganz klassisch benennen würde. Kaum einer sagt ja, wenn er mal rüber am Wochenende ins Saarland fährt, ich gehe jetzt auf einen Roadtrip. Bei so einer Reise, alle Länder, die ihr jetzt genannt habt, würde ich sagen, boah, die kann man einzeln besuchen, da kann man einzeln Urlaub machen. Könnt ihr überhaupt Highlights benennen von der Tour?
Ja, also wir hatten auf jeden Fall unsere Highlights. Wir haben so unsere beiden Highlight-Länder, die waren ganz sicher Rumänien und Griechenland einfach. Mhm. Und das andere, was so zwischendrin noch mit passiert ist, man braucht nach dem Roadtrip sowieso noch einige Zeit, um das alles zu verarbeiten.
Erstmal Urlaub auch.
Erstmal Urlaub noch danach, das wäre ganz gut. Nee, aber man hat trotzdem so seine Highlights. Also es ist auch jedes Mal, wenn man dann abends am Auto sitzt und irgendwie ein Weinchen trinkt noch abends am Schlafspot oder keine Ahnung noch was zu essen macht, dann sitzen wir natürlich da und unterhalten uns auch darüber, was so gestern passiert ist, was heute passiert ist. Und ich glaube, das ist dann auch am Ende, ist das dann auch das Highlight, dann nochmal über alles sprechen zu können, einfach weil wir auch zu zweit sind.
Schön.
Und dann auch wirklich so langsam zu realisieren, was wir da alles erlebt haben, weil als wir dann auf einmal in Griechenland am Strand saßen, dachten wir uns so, Alter, letzte Woche haben wir Bären in Rumänien gesehen. So, hä? Wie kann das überhaupt sein? Wie geht das überhaupt? Und ja, ich glaube, man muss sich da einfach dann austauschen irgendwie.
Ihr habt Bären in Rumänien gesehen?
Ja, sehr viele.
Das war mit eines unserer Highlights.
Bitte, was war da los?
In Rumänien, du kannst es aussprechen, ich kann es leider immer noch nicht.
Transfăgărașan heißt es.
Genau.
Easy.
Gibt es ein Gebiet und einen sehr berühmten Pass. Den Pass kann man nur von circa Juni, Juli bis Oktober befahren. Wir waren Ende Mai da. Und zwar nicht, also teilweise öffnet der auch schon im Mai. Wir hatten leider Pech, der ist nicht komplett offen gewesen, einfach aufgrund von Schnee, weil es so hoch dort ist. Ist aber ein traumhafter Serpentinenpass. Also es ist wirklich atemberaubend, die Landschaft da. Wir haben uns gesagt, wir fahren trotzdem mal hin, soweit es geht, und gucken uns das Ganze mal an. Und Rumänien unter anderem hat ja die Karpaten. Also die Karpaten liegen ja in Ungarn, Rumänien etc. Und die Karpaten haben noch einen sehr, sehr hohen Anteil an Braunbären.
Ich glaube, Rumänien ist sogar das Land mit den meisten Braunbären.
Genau, ich glaube mit 7000, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle.
Ja, fast richtig aus dem Kopf wiedergegeben. Rund 8000 Braunbären leben nach Schätzung der Regierung in den rumänischen Karpaten. Das ist nach Russland die größte Bärenpopulation in Europa. Die Transfăgărașan, die die beiden hier erwähnen, ist auf Deutsch übrigens auch nicht unbedingt leichter auszusprechen. Da heißt die Passstraße nämlich Transfăgărașe Hochstraße, falls ihr das mal für euren Trip nach Rumänien googeln wollt. Über 2000 Meter geht's hoch, in vielen Serpentinen durch die transsilvanischen Alpen, über mehrere hundert Brücken, vorbei an Wasserfällen und spektakulären Ausblicken, zumindest bis zur Wintersperre, die geht von November bis circa Juni. Und diese Passstraße hat sich mittlerweile zu einer regelrechten Safari-Strecke entwickelt, an der ihr wirklich viele Braunbären sehen könnt. Das klingt erstmal traumhaft, kann allerdings auch ziemlich gefährlich werden für Reisende und für Tiere. Das haben auch Sophia und Madeleine erlebt.
Also wir sind da wirklich losgefahren und ich weiß nicht, ich habe irgendwie für uns noch kurz so ein Video gemacht, um das festzuhalten, habe doch im Video so gesagt, so ja, jetzt fahren wir einfach mal da lang und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar einen Bären sehen. Und so 2 Minuten später, ich leg dieses Handy weg, meint Sophia nur so, Madeleine, da auf der Straße, da ist ein Bär. Und da stand halt wirklich eine Bärenmutter mit ihrem Jungen, ich glaube es war ein oder zwei stand halt wirklich mitten auf der Straße. Da war mir so, okay, das war jetzt wirklich viel Glück, krass. Dann sind wir halt langsam angehalten, Warnblick an, haben gewartet, bis es so ein bisschen vorbeigelaufen ist. Und dann sind wir halt weitergefahren. Und ich glaube, wir sind am Ende eine Stunde diesen Pass hoch und dann wieder runtergefahren, weil wir nicht ganz so weit fahren wollten.
Und noch nicht konnten.
Und haben in dieser Stunde einfach 12, 13 Bären gesehen. Also die standen da an der Seite, da saß eine Mutter mit ihren Jungen so richtig am Bauch, die gerade getrunken haben. Saß da einfach an der Seite, hat die Autos angeschaut. Und das
einer
ist halt
war oben auf so einem Stein, der war höher. Also wir sind mit dem Auto die Straße hergefahren, gucken so rechts nach oben und da war einfach so ein Fels, auf dem der Bär stand. Der hätte einfach auf unser Auto springen können quasi.
Ja, also es war wirklich, ich habe das im Leben noch nie gesehen. Die sehen so unfassbar süß aus, aber die sind so unfassbar groß einfach. Mhm. Und dann läuft da halt einfach so ein Bär lang und läuft halt dann auch vor deinem Auto lang und denkst dir so, das ist jetzt nicht wahr. Also du hast schon wirklich ganz großen Respekt davor.
Ja, definitiv.
Wollte ich gerade fragen, fühlt man sich dann noch sicher oder denkt man auch, irgendwie bin ich jetzt in diesem Auto ja auch ziemlich eingesperrt und wenn der, keine Ahnung, was macht, der drauftritt?
Ja, wir hatten tatsächlich so eine Begegnung mit einem, der stand da auch so um die Kurve rum und wir sind dann angehalten, weil er wirklich mitten auf der Straße stand. Und ich hatte, und das ist eine sehr, sehr dumme Sache, und das würde ich jetzt auch so niemals mehr machen. Ich erzähle es nur, damit andere Leute vielleicht einfach schlauer sind, als wir in der Situation, die es halt einfach nicht wussten. Ich hatte da, weil wir so weit weg waren, noch mein Fenster unten, weil ich unbedingt ein Foto machen wollte. Absolut dumme Geschichte. Der hat sich dann zu uns umgedreht und ich habe halt sofort angefangen, dieses Fenster hochzumachen.
Der ist auf uns losgerannt.
Weil er dann wirklich auf uns losgelaufen ist und so ein Fenster ist, in meinem Leben ist dieses Fenster noch nie so langsam gegangen. Also man sieht halt auf dem Augenwinkel diesen Bären, dann sieht man aus dem anderen Augenwinkel, so wie dieses Fenster so langsam hochgeht. Das ist ein richtig, richtig beschissenes Gefühl einfach. Dementsprechend, falls irgendwer jemals da sein wird, bitte macht so eine Dummheit einfach nicht.
Ja.
Es ist dumm. Ja, und dann stand der Bär, als das Fenster zu war, stand er einfach direkt neben der Beifahrerseite.
Und ist auf zwei Beine gegangen. Also der stand wirklich, der hatte seinen Kopf, war quasi über unserem Auto.
Ja, und hat sich ans Auto gehängt.
Und wir waren so, okay, was machen wir jetzt? Fahren wir los? Fahren wir nicht los? Können wir losfahren? Und dann bin ich langsam angerollt und dann ist der aber wirklich auch noch ein Stück mitgelaufen und du hast wirklich gehört, wie er gerade versucht, das Gummi rauszukratzen. Also Bären sind halt nicht dumm und gerade in den Gebieten gibt's leider dumme Touristen, die die Bären anfüttern. Sprich, die wissen mittlerweile, man rennt zum Beifahrertür, weil wenn du Glück hast, gibt's da jemand, der dich füttert. Und ein Bär kriegt eine Tür auf und ein Bär, der wusste ganz genau, wo das Gummi ist und wie er eventuell hätte an Futter kommen können.
Ja.
Da wird ja anders.
Ja, und das war halt dann auch so ein Moment, wo wir dann auch nochmal dachten, ey, erstens klar, diese Fenstergeschichte, super dumm, aber auch, weiß nicht, welche Menschen da wirklich auf die Idee kommen, da wirklich am Ende auszusteigen oder so. Also wir waren wirklich in einem komplett geschlossenen Auto und auch da fühlst du dich nicht zu 100% sicher. Mhm. Weil das sind einfach große, wilde Tiere und das sollten sie auch bleiben. Und du willst natürlich auch die Tiere nicht verletzen, weil er ist dann am Ende am Auto ein bisschen mitgelaufen. Wir haben uns gar nicht getraut, richtig loszufahren, weil was, wenn er sich irgendwie verletzt? Das wollen wir natürlich auch nicht. Und das ist schon eine ganz, ganz wilde Erfahrung, wo wir, glaube ich, aber trotzdem viel mitgenommen haben.
Definitiv, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, der Grat ist auch sehr schmal, gerade in der heutigen Zeit, wo Social Media so eine große Rolle spielt und der Wunsch nach dem perfekten Video und dem perfekten Foto dann auch so groß ist, dass man vielleicht auch Sicherheitsaspekte, das sehen wir auch ganz häufig bei irgendwelchen Fotospots, Sicherheitsaspekte da dann sehr nach hinten geraten. Deswegen ganz, ganz spannend und auch wichtig, dass ihr da die Erfahrung auch nochmal so mitteilt.
Ja, deswegen, also wir haben das auch sehr oft, wie du es gerade gesagt hast, bei Fotospots, haben wir auch schon öfter dann auch immer gesagt, so, hey Leute, ihr kennt hier die Fotos, macht's bitte nicht, es ist einfach komplett dumm und es ist so ein Foto einfach nicht wert am Ende.
Richtig.
Und gleiches ist da auch am Ende mit den Bären und da geht's halt am Ende, es geht um Menschenleben, es geht am Ende auch um die Fahrzeuge, wo vielleicht Leute auch jahrelang für gespart haben.
Ja.
Natürlich materieller Schaden, aber es geht am Ende auch um die Tiere, die auch geschützt werden sollten.
Ja.
Weil wenn man so ein Wunder oder es ist schon ein kleines Wunder immer noch sehen will, dann...
Ein großes.
Sehr großes.
Stimmt, ein großes Wunder weiter sehen will, dann muss man sich halt auch dementsprechend verhalten.
Ja, absolut. Es erinnert mich so sehr an meine Safari-Erfahrung, wo ich auch mit dem eigenen PKW durch den Nationalpark gefahren bin. Und auf einmal so ein Elefant über die Straße lief und dann kommst du dir so klein vor.
Ja.
Es ist so wahnsinnig. Also die sehen ja weit weg auch schon groß aus, aber wenn der neben deinem Auto läuft, siehst du halt wirklich, wenn sie es haben überhaupt, das Knie. Also ich war auf Kniehöhe gefühlt. Das ist so einfach ein Riesenteil. Der tritt da einfach drauf und dann war's das.
Ja.
Da weißt du halt auch nicht, soll ich jetzt fahren oder nicht oder darf ich überhaupt irgendwas machen?
Ja, ich glaube, dann lernt man auch nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise so Respekt davor zu haben, wirklich, weil am Ende, wie du gesagt hast, so, wenn er drauf tut, tritt er drauf, dann ist das halt so.
Ja.
So.
Ja, wir sind in deren Territorium am Ende, ne?
Ja.
Wir müssen uns dann irgendwo auch versuchen zu benehmen.
Wow, lass uns mal bleiben beim Thema Sicherheit, aber von den Tieren weg. Bin natürlich beim Thema Übernachten vor allem. Ihr sagtet auch Stellplätze im Bärengebiet, da habt ihr euch dann doch dagegen entschieden, frei zu stehen. Aber überwiegend steht ihr ja frei in den unterschiedlichsten Ländern, auch bei uns in Deutschland. Macht ihr euch Gedanken um das Thema Sicherheit?
Ja, schon.
Ja, also ich würde sagen, wir gehen da jetzt nicht komplett blind ran. Wir sind, glaube ich, bei den ersten Roadtrips ängstlicher gewesen, als wir es jetzt sind. Definitiv. Also früher haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr drauf geachtet, wo stehen wir, ist das alles safe. Mittlerweile haben wir, glaube ich, einfach nicht mehr so viel Angst.
Ja. Ja, oder sind uns in manchen Sachen auch einfach sicherer.
Genau.
Ich glaube, das einzige Ding, was wir von Anfang an immer gemacht haben, ist, dass wir komplett aufs Bauchgefühl gehört haben. Das heißt, wenn einer von uns, wenn wir bei einem Ort angekommen sind, der rein theoretisch der perfekte Stellplatz ist, und einen von uns irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hat und wir sind beides trotzdem absolute Schisser, was Dunkelheit angeht. Also sobald es dunkel ist, haben wir beide partout immer also sehr, sehr schnell Angst. Sobald man dann irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hat, man spricht es kurz aus, spricht drüber und dann fährt man halt einfach woanders hin, weil am Ende bringt es einem nichts, wenn man im Auto liegt, was rein theoretisch sicher wäre und man sich aber einfach nicht sicher fühlt. Weil wenn dann was passiert, macht man sich irgendwie so seine Vorwürfe. Und dann gucken wir natürlich, also wir stehen selten jetzt irgendwie in Städten, zum Beispiel sowas wie Barcelona ist halt einfach an sich per se kann halt schneller was passieren, weil es sind einfach, gibt mehr Menschen.
Mhm.
Es ist in jeder großen Stadt am Ende so und da haben wir wirklich super lang einfach recherchiert, welcher Parkplatz jetzt für uns der beste wäre. Genau. Das wo wurde nie eingebrochen? Wo kann jemand was empfehlen, wirklich?
Ja.
Das ist auch wichtig. Also wir schauen bei Parkplätzen sehr oft nach Empfehlungen von Bekannten oder halt, es gibt eine App, in der Parkplätze stehen.
Da die haben wir hier im Podcast auch schon öfter genannt. Ich denke, sie ist auch konkurrenzlos.
Genau, Park for Night. da kannst du dir die Bewertung ganz entspannt durchlesen. Und wir sind da wirklich durchforsten die komplett. Wenn da irgendwo einer reingeschrieben hat, dass da eingebrochen wurde, ist dieser Parkplatz nicht für uns so. Dann ja. fahren wir da halt auch einfach nicht hin. Gleiches ist, wir schauen bei Parkplätzen, wenn wir irgendwo ankommen und sehen, okay, hier stehen noch ein paar andere Camper oder so, ist es meistens eigentlich eher ein Gefühl von Sicherheit für uns, weil wir uns denken, okay, man ist nicht allein, ist eigentlich immer ganz schön. Ja. Da trauen wir uns dann zum Beispiel auch mal den Kofferraum aufzulassen oder die Fenster weiter runter zu haben. Genau. Grundsätzlich, die Fensterscheiben werden bei uns alle komplett abgedunkelt, sprich man kann auch nicht reingucken. Da sind wir wieder beim Unterschied Wohnmobil-Auto. Beim Auto rechnet nicht jeder damit, dass da jemand drin schläft. Was auch wieder diesen Vorteil hat, dass nicht unbedingt jemand einbricht. Ne? Diese klassischen Horror-Stories mit Wohnmobil, während man geschlafen hat, stand auf einmal irgendwer im Wohnmobil. Wir sind halt vom Prinzip nur ein parkendes Auto.
Bei uns ist ja auch kein Platz drin zu stehen.
Das stimmt. Da passt kein Einbrecher mehr mit rein.
Keine Hand.
Außerdem wisst ihr selber nicht, wo die Erdnussbutter ist.
Genau.
Wo sollt ihr denn wissen, wo das Bargeld liegt?
Also wenn du das jetzt wissen willst, sorry, aber das brauchen wir jetzt ein bisschen.
Nee, im Ernst, ich bin da auch immer wieder froh. Ich schlafe im Hochdach oben. Und dieses Geklettere, das geht mir wirklich auf den Geist. Aber beim Schlafen denke ich jedes Mal, wie gut es ist, dass, falls mal was passieren sollte, ich zumindest von oben auf den Kopf hauen könnte.
Unglaublich.
Oder ich die Fenster auflassen kann, weil es ist einfach nicht in, also nicht in meiner Stehhöhe, in anderen vielleicht schon, aber man hat ein besseres Gefühl einfach, weil man nicht direkt auf Augenhöhe da offene Fenster hat. Ja,
auf jeden Fall.
Ihr habt es gerade schon angesprochen, die Planung, dass ihr ja da auch ein bisschen mehr recherchiert, vor allem was so Jahreszeiten, Temperaturen angeht, aber eben auch Stellplätze. Wie viel Planung steckt in euren Reisen? Ist es überhaupt so geplant?
Boah, ist tatsächlich, also von meiner Seite aus immer nicht ganz so viel, weil ich eher immer so, ich suche irgendwelche Fotospots raus oder keine Ahnung, was ich an sich gern sehen würde, und Sophia plant den ganzen Spaß. Also genauso wie sie es beim Essen macht, mache ich es dann auch bei Übernachtungen und so. Ich darf dann Wünsche äußern, so ja, der Platz wäre eigentlich zu Sonnenaufgang am besten. Dann sagt Sophia aber teilweise auch, ja, aber das ist in der Himmelsrichtung, weiß nicht, ob der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang besser ist.
Also, so weit geht der Spaß.
Ja, verstehe. Wie so nerd.
Ja, da kommst du nicht mehr raus aus der Geschichte.
Ja, dementsprechend, ja, keine Ahnung, wie viel Planung ist da am Ende drin.
Ich druck halt nicht auf die Uhr. Also ich bin so ein Mensch, wenn ich Langeweile habe, fange ich an zu planen. Und dann plane ich auch einfach schon so die nächsten 10 Trips für uns, falls wir irgendwann mal in das Land fahren oder in die Region fahren, gefühlt. Der Trip ist quasi entstanden, wir wollten unbedingt zu den Meteora-Klöstern und wir wollten unbedingt nach Rumänien. Das waren so unsere beiden Ziele. Und dann war die Überlegung, okay, wie fahren wir da hin, wie machen wir das? Und dann hat Madeleine gesagt, boah, kann man nicht einfach so einen riesengroßen Kreis drumherum machen? Und dann habe ich gedacht, ja, gib's mal bei Google Maps ein, bin durchgegangen. Und wichtig ist, worauf wir wirklich achten, maximal 4 bis 5 Stunden zu fahren pro Tag und 2 Fahrtage, also quasi einen langen Fahrtag hinzuhaben, der dann 10 Stunden haben darf, und einen langen Fahrtag, der letzte Tag, der darf auch nochmal rück zu 10 Stunden haben. Und dann bin ich das so durchgerechnet und habe gemerkt, okay, klappt. Dann habe ich zu Madeleine gesagt, gut, dann gib mir mal alles, was du sehen willst in den Ländern. Dann haben wir angefangen rauszusuchen und eine Route gemacht. Das meiste passiert dann aber auch halt auf der Route, ne? Wenn irgendwie wir noch was sehen oder eine Empfehlung kriegen, gerade auch was Wetter angeht, irgendwie, okay, da ist blödes Wetter, lass uns mal umplanen.
Ja.
Genau.
Jetzt seid ihr aber ja nicht nur selbst unterwegs. Ich habe gerade irgendwie auf der Zunge liegen, kann man dich buchen als Roadplanerin, wenn man einfach nur Wünsche und Fotos bei dir abliefert und du dann die Reise zurückschickst sozusagen. Ihr macht ja tatsächlich im Prinzip ein bisschen zumindest das. Ihr teilt eure Erfahrungen, eure Erlebnisse in den sozialen Medien und ihr sorgt auch mittlerweile dafür, dass andere Menschen aufregende Roadtrips mit wenig Aufwand erleben können. Ja. Nehmt uns mal bitte mit in eure Mystery Games. Das klingt ja auch wahnsinnig schön.
Ja, wir hatten irgendwann so eine fixe Idee bei einem Abendessen bei mir. Auch mit ein bisschen Rotwein.
Ich wollte gerade sagen, sag die Wahrheit.
Wir sind sehr, sehr große so True Crime Mystery Fans generell schon. Auch so Escape Games finden wir immer super cool. Und dann kam noch dieses ganze Schnitzeljagden-Thema auf den Tisch, weil wir im Kids-Club natürlich früher immer Schnitzeljagden geplant haben. Und dann dachten wir, okay, das Ganze, es wäre super lustig, wenn man das Ganze einfach mit einem Roadtrip quasi in Deutschland verbinden könnte. Und das war im Prinzip damals unsere Idee. Und dann haben wir so Sachen aufgeschrieben, haben gesagt, okay, lass mal drüber quatschen, wenn wir nüchtern sind. Und dann haben wir drüber gequatscht. Als wir nüchtern waren, fanden die Ideen halt immer noch voll gut und haben dann angefangen, die Games zu entwickeln. Und es hat sich jetzt dann zu dem entwickelt, was es jetzt gerade ist. Wir haben jetzt 4 Regionen, arbeiten gerade an der 5. Ja. In Deutschland, wo Leute sich quasi ein Mystery Game kaufen können. Und dann kommt so eine kleine schwarze Rätselakte zu Hause an. Und dann dürfen die Leute wirklich beispielsweise im Pfälzerwald oder Vogtland spielen.
Genau. Ich meine, jeder kennt so ein Escape Room. Da gehst du mit 5 Freunden hin bis eine Stunde in diesem Raum und musst irgendwie schaffen, aus diesem Raum rauszukommen. Was wir aber teilweise schade finden, weil du wirklich nur diese Stunde Zeit hast. Und bei unseren Games hast du halt wirklich den ganzen Tag. Du hast nicht irgendwie, du musst das und das bis dahin schaffen. Du kannst, wenn du Lust hast, auch sagen, okay, ich schlafe in meinem Camper da und mach das Ganze in 2 Tagen.
Ja.
Und halt bist einfach super flexibel.
Ja, das Einzige, was man von uns bekommt, ist dann quasi in der Spielerleitung der Startpunkt.
Ja.
Das ist immer ein Parkplatz, wo Leute auch wirklich stehen können. Das ist immer auf Camper, Autos, Motorräder, alles ausgelegt. Da passt auch der große Camper hin.
Sehr gut.
Und genau, dann kriegen die den Startpunkt und ab da geht dann quasi die Geschichte los. Es ist in jedem Gebiet eine andere Geschichte. Im Pfälzerwald hat ein Mörder quasi mehrere Personen verschwinden lassen, sagt aber, okay, nur einen davon habe ich umgebracht quasi. Find mal gucken, ob du rausfindest, wer das war, bevor ich dich kriege im Wald quasi.
Oh mein Gott. Starten wir aber nicht abends spielen.
Oder im Vogtland braucht ein Kommissar eine Hilfe bei einem Fall, weil er vielleicht doch nicht so schlau ist, wie er denkt gerade.
Ja.
Und so gehen die Geschichten los und dann ist man halt an einem Spot, muss mit Hilfe der Umgebung quasi Rätsel lösen. Es können Hinweistafeln sein, das können Gebäude sein, die da zu sehen sind. Man muss sich wirklich gut umgucken. Und wenn man Rätsel gelöst hat, bekommt man dann einen Code für einen neuen Spot und fährt dann quasi zur nächsten Sehenswürdigkeit. Und entdeckt so Schritt für Schritt quasi mit der Geschichte zusammen eine Region. Und hoffentlich auch ein paar Spots, die man halt einfach noch nicht kannte oder nicht auf dem Schirm hatte.
Sehr gute Idee für die gerade aktuell laufenden Sommerferien, die man ja lange überbrücken muss. Eltern kennen das Problem.
Für Kinder haben wir was im fränkischen Seenland.
Genau.
Richtig schön. Was habt ihr denn über Deutschland gelernt in den letzten Jahren, die ihr jetzt unterwegs seid? Das finde ich ja besonders schön, dass ihr eben nicht mit dem Auto immer besonders weit wegfahrt, sondern vor allem unser eigenes Land erkundet. Was habt ihr über Deutschland gelernt, was euch vorher nicht so klar war?
Wie vielfältig dieses Land einfach ist. Also du fährst 3 Stunden und hast irgendwie eine komplett andere Kultur auf einmal vor dir, obwohl es eigentlich Deutschland ist, aber allein die Gebäude. Da hast du Fachwerkhäuser, da hast du auf einmal ein Rieddach. Also allein das ist ja schon so unterschiedlich. Die Menschen und was wir einfach teilweise trotzdem für krasse Naturwunder haben. Jetzt auch nochmal der Pfälzerwald. Der Pfälzerwald hat eine Natur, das ist heftig.
Und tatsächlich, du hast gerade gesagt, die Menschen. So blöd es klingt total wild, aber ich war jetzt nach den ersten Roadtrips einfach komplett überrascht, wie nett alle Menschen sind. So, keine Ahnung. So. Man sagt immer so, die Deutschen so, oder gerade selbst als Deutscher sagt man das dann auch öfter. So, ja, die sind immer so ein bisschen grumpy und nicht aufgeschlossen manchmal. Es ist halt wirklich gar nicht so. Also egal wo wir waren, egal in welchem Bundesland, die Leute waren super nett.
Voll.
Wir haben coole Leute kennengelernt, tolle Begegnungen gehabt. Und gerade wenn man halt irgendwo im Auto sitzt und frühstückt, ja, Passiert es halt schon öfters, Leute vorbeilaufen und dann fangen mit einem zu quatschen.
Die haben sich in einen Campingstuhl von uns gesetzt und mit uns dann eine Stunde gequatscht und Kaffee getrunken und so.
Ja, und das ist einfach, das ist echt schön irgendwie.
Ja. Welche Regionen, auch wenn das schwer ist, weil unser Land ist groß und unser Land ist vielfältig, ihr habt es gerade nochmal betont, aber welche Regionen würdet ihr uns denn ans Herz legen, die euch so besonders ans Herz gewachsen sind?
Pfälzerwald.
Und Schleswig-Holstein.
Ja, Schleswig-Holstein ist auch cool, das stimmt.
Du hast Meer, du hast Inseln, du hast ganz viel Strand und nochmal eine komplett andere Landschaft, eine komplett andere Mentalität und irgendwo auch ein anderes Gefühl. Und das vergisst man immer sehr schnell, dass man halt auch wirklich so ein bisschen diese Sommerfeelings, die immer alle haben wollen, diese Urlaubsfeelings, hast du halt auch relativ easy in Deutschland.
Ja. Kann ich gerade nicht bestätigen. Ich bin hier in Kiel und es regnet die ganze Zeit durch. Aber wenn wir die Sonne haben im Sommer, dann ist es hier ganz schnell Kalifornien.
Genau.
Oh, schön. Was hättet ihr denn, wenn wir noch einmal zurück zum Ende des Interviews jetzt auf eure Reiseform nochmal zurückkommen? Was hättet ihr denn gerne am Anfang gewusst, was ihr jetzt wisst, aber eben früher noch nicht gewusst hättet, bevor ihr losgelegt habt? An alle, die jetzt Bock haben, so wie ich möchte sofort wieder zurück zum Carcamping. Was muss ich wissen?
Weil ich glaube, ich war mir am Anfang nicht bewusst und ich hätte es, glaube ich, trotzdem gern gewusst, dass man, wenn man einmal damit anfängt und es anfängt zu lieben, dass man da nicht so easy mit aufhört. Das ist wirklich so voll das Ding, wie schnell das ausarten kann, weil dann bist du irgendwann voll in diesem Camping-Game mit drin, dann siehst du da noch einen coolen Campingkocher und dann unterhältst du dich auf einmal über verschiedene Autotypen und so. Und das, wie die Kofferräume von den Autos aussehen. Ich glaube, das hätte ich echt vorher gern gewusst, wie krass das ausartet.
Ja, das stimmt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Camper werde. Und ich glaube, unsere Mütter beide bei uns auch nicht. Aber ja, irgendwo macht's süchtig. Und das ist halt auch einfach so, wenn du jetzt eine Reise planst, ohne im Auto zu schlafen, macht's das Ganze teilweise komplizierter, weil du dann halt wirklich gucken musst, okay, ist die Unterkunft da, da ist die Sehenswürdigkeit, wie mache ich das? Es ist irgendwo teilweise schon störend, finde ich.
Ja, man gewöhnt sich sehr schnell an die Flexibilität, wirklich.
Spannend, dass ihr das sagt, weil ich glaube, die meisten haben sofort die Probleme im Kopf, die so eine Reiseform mit sich bringt.
Nicht so viel nachdenken.
Und das Positive da, was ihr da so rausstellt, das ist einfach auch super schön zu hören, dass es so leicht gehen kann. Man muss ja nicht gleich 3 Wochen im Auto schlafen, vielleicht reicht auch die eine Nacht und einfach diese Flexibilität und diese Nähe auch mal zu erleben.
Einfach mal ins Meer fahren und morgens dann wirklich Kofferraum aufmachen und aufs Meer schauen.
Und schön den Regen reinpeitschen lassen. Wunderschön.
Jetzt mach das doch nicht so runter.
Der Sommer kommt noch. Der Sommer kommt noch.
Nächste Woche wird's besser.
Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr uns mitgenommen habt in diese so einfache und so leicht gedachte Reiseform, die wir alle mal ausprobieren können. Schön, dass ihr dabei wart.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Also raus mit dem Leergut aus dem Kofferraum, rein mit Isomatte und Schlafsack und dann steht auch eurem Roadtrip mit dem ganz normalen Auto eigentlich nichts mehr im Wege. Wenn ihr mehr erfahren wollt über meine heutigen Gäste Sophia und Madeleine, dann schaut mal in den Shownotes dieser Folge vorbei. Da findet ihr die Links zu ihren Road Bunnies Instagram-Profil und natürlich auch zu den Mystery Games, von denen sie erzählt haben. 3 davon könnt ihr übrigens gewinnen. Schaut dafür mal auf unserem Instagram-Profil vom Reisereporter vorbei. Das Gewinnspiel läuft bis zur nächsten Folge am 15. August 2024 kommt die raus. Ich hoffe, dann hören wir uns natürlich auch wieder hier. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.